Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Nicolai.
Und mein Name ist Mustafa Temsolak Çolu.
Und wir laden euch heute wieder ein auf einen gemeinsamen räuberischen Espresso.
Oder räuberischen Aperol bei dem Wetter, müsste man
ja
sagen.
Stimmt.
Das wäre natürlich nice. Freut mich, dass es jetzt wieder geklappt hat.
Ja, sehr schön.
Auch wieder, ne, kommen wir nicht so häufig mehr dazu, aber jetzt werden wir mal wieder ein bisschen anziehen und versuchen mal ein bisschen mehr zu machen.
Die Terminkalender sind
einfach
voll.
Ne? Ja. Aber die Hashtags hätte ich fast vergessen.
Raus damit.
Hashtag Schwibschwager, Hashtag Bigamie und Hashtag Strong Ties. Und aus der Überschrift sieht man es ja, heute geht es um die Familie.
Genau, Familienbande heute.
Genau. Und vielleicht auch insofern Familienstrafrecht. Wir hatten ja schon eine Folge, in der wir uns über Kinder und das Strafrecht so ein bisschen
Die Mini-Strafrechtsshow
unterhalten hatten. Heute wird es ein bisschen größer, umfangreicher. Heute schauen wir uns die Familie an. Wobei das ja erstmal sehr ein weiter Begriff ist. Ne? Was ist für dich Familie?
Ja, wahrscheinlich was anderes als der klassische Familienbegriff. Also ja, meine Familie ist mir natürlich wahnsinnig wichtig, aber es gibt eben auch andere Leute, die mir sehr, sehr nahe stehen, die ich vielleicht auch zu Familie zählen würde.
Du bist
auch, wenn
jetzt
sie
Familie oder du
ja.
bist mein Bruder, sagt
genau.
man ja dann auch.
Ja.
Du bist ja auch für mich schon fast ein Bruder.
Ja.
Ja?
Bro.
Mindestens ja,
ja,
mindestens ein Stepbro, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber gut.
Ja.
Ja, ich sehe ich auch so, dass man das natürlich so von der Blutsverwandtschaft und tatsächlich auch gesetzlich normativ umrahmen kann, aber manchmal gibt es eben Menschen im Leben, denen vertraut man eben besonders. Das Gesetz macht das anders. Also da ist man schon einen Ticken strenger.
Sagt nur die enge Familie.
Genau, es wird zumindest irgendwie konkretisiert, was ist hier irgendwie der Onkel, was ist irgendwie die Verwandtschaft in gerader Linie, in der Seitenlinie. Hat mich in meinem Erbrecht verrückt gemacht.
Ja, das ist ganz schlimm. Man hat das übrigens auch gemerkt während der Corona-Pandemie, wo es dann darum ging, mit wem darf man Zeit verbringen und so. Und ich hatte das Glück, dass ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meiner Familie habe und für mich deswegen klar war,
ja.
Ich werde natürlich die Feiertage zum Beispiel, die man dann nur mit im engsten Familienkreis verbringen darf, sowieso mit meinen engsten Verwandten verbringen. Aber so das Stichwort Chosen Family und so, ne, das ist da halt auch überhaupt nicht
tatsächlich. Ich meine, da konnte man sich dann halt, da musste man sich wirklich zurückhalten. Stimmt, ich habe das jetzt auch wieder, jetzt wo du mich daran erinnerst. Da waren auch Leute dabei, aber tatsächlich mit denen hätte ich mich nicht so gerne getroffen. Die wären praktisch gesetzlich sozusagen von dieser Erlaubnis umfasst gewesen, aber dazu kommen wir noch gleich zu sprechen, denn das ist so ein bisschen dieses Problem auch an dieser gesetzlichen Umrahmung, was ist Familie, was nicht. Auch das Grundgesetz hat ja da eher eine konservative Ausrichtung im Artikel 6 und auch in der EMRK wird das ja so ein bisschen umrahmt. Spannend vorab vielleicht, bevor wir, da kann man ja ganz, ganz viele strafrechtliche Konstellationen für die Klausur auch formulieren und sich vorstellen. Und da wird dann auch das Familienband sicherlich gut einzubauen sein. Also wenn ich jetzt etwa an einen Diebstahl innerhalb der Familie denke und so weiter, dann müssen bei dem einen oder anderen direkt auch schon mal gleich die Alarmglocken läuten. Ah, da war ja was mit dem Antragserfordernis und so weiter.
Und da könnte man ja durchaus fragen und sagen, Moment mal, soll da das Strafrecht als gesellschaftliche Ultima Ratio überhaupt reinschlagen müssen? Oder soll es das überhaupt? Oder sind das nicht, du gehörst ja doch zur Familie, ob man dann vielleicht sagt, das reicht aus, da braucht das Strafrecht nicht zuschlagen.
Das können wir tatsächlich so ein bisschen als vielleicht sogar rechtsphilosophische Frage, also so weit möchte ich es jetzt nicht aufbauschen, aber vor die Klammer ziehen, tatsächlich so ein bisschen fragen, denn in der typischen in der klassischen Abolitionismusdebatte, da wird auch immer wieder betont, dass wir gerade in kleineren Gruppen vielleicht auch auf so staatliche Sanktionsmechanismen verzichten können und dass das dort eben funktionieren kann. Und
weil ja ohnehin geächtet wird. Nein, du kommst am Sonntag nicht zum Kaffee, du hast bei der Oma 10 Euro aus der Handtasche gestohlen.
Und die Todesstrafe wäre dann sozusagen so der soziale Ausschluss. Also du gehörst nicht mehr zur Familie und wir schließen dich eben aus. Also durchaus die berechtigte Frage, könnten wir nicht sagen, innerhalb dieser kleinen Gesellschaften, die haben ihre eigenen Normhierarchien, die haben auch ihre eigenen Erwartungshaltungen. Brauchen wir hier überhaupt das Strafrecht? Oder könnten wir nicht sagen, hey, Wenn die sich da untereinander schädigen, dann verzichten wir da auf die Strafe. Vielleicht muss man nicht ganz so hart das formulieren. Man könnte auch sagen, fügen wir nicht irgendwie im AT so generelle Milderungsvorschriften ein oder schließen wir eben die Anwendbarkeit in bestimmten Konstellationen aus. Da sind wir übrigens ganz nah wieder natürlich bei dem, ja, ich will ja gar nicht das, den Begriff in den Mund nehmen, Clankriminalität, Schrägstich, Paralleljustiz, wo es ja auch so ein bisschen um diese Fragen geht, naja, die haben ihre eigenen Normen, die regeln das unter sich, dann kommt dann der Friedensstifter und so weiter. So, ich will gar nicht dieses Bild heraufbeschwören.
Das ist nochmal die Idee, ne?
Ja, aber letztlich geht es schon darum, dass man irgendwie so sagt, man hat so seine eigene kleine Werteordnung und hier werden diese Dinge, also Verstöße gegen die Werteordnung, eben abgeurteilt.
Und dieser Gedanke findet sich ja schon im Strafgesetzbuch. Also wenn wir an den Haus- und Familiendiebstahl denken und sagen, okay, es wird nur auf Antrag verfolgt, da findet sich ja genau dieser Gedanke, dass man sagt, okay, da müssen wir nicht unbedingt mit dem Schwert des Strafrechts dazwischenschlagen.
Findet sich übrigens auch, aber das hatte ich tatsächlich immer missverstanden, du weißt, jetzt kommt wieder mein Lieblingsthema, beim Ehrbegriff, beziehungsweise bei der Beleidigung.
Ja.
Dass wir eben sagen, innerhalb der Familie gibt es eine beleidigungsfreie Sphäre. Ich dachte ja immer, und das meine ich jetzt ernst, dass man sich innerhalb der Familie wechselseitig beleidigen kann und darum geht es aber nicht.
Nein, damit ist ja gemeint, dass du, wenn du deiner Schwester oder deiner Frau erzählst, dass heute jemand wieder ein ganz besonders schlimmes und dann nennst du irgendein ein Schimpfwort, dass das natürlich nicht unter den Beleidigungstatbestand fällt.
Ja, oder beziehungsweise, aber du kannst auch über den Onkel ablästern oder über den Cousin, der dich gerade genervt hat, aber er darf nicht zugegen sein.
Ja.
Wundert mich aber wirklich. Also vollkommen abwegig wäre das ja nicht zu sagen, innerhalb der Familie, da wird es halt auch mal ein bisschen deftiger. Ich weiß gar nicht, ob man das auch in der Familie sagt, Pakt schlägt sich, Pakt verträgt sich.
Ja.
Also so dieses, ne? Da wird es dann mal lauter und so weiter und dann fallen auch mal Schimpfwörter. Ich will das nicht sagen, dass das okay ist in diesem Sinne, ja. Aber ich denke mir, es wäre auch durchaus vorstellbar, diese beleidigungsfreie Sphäre auch in dieser Richtung vielleicht zuzulassen. Aber das ist wieder wirklich eine bestimmte Ausprägung.
Man könnte es aber natürlich auch umdrehen, ne? Wir können das als Anknüpfungspunkt für die Frage nehmen, ja, ist es nicht viel schlimmer, wenn du zu deiner Mutter was Böses sagst oder zu deinem Onkel?
Du!
Ja, keine Ausdrücke sagen.
Jetzt fällt mir ein ganz spezifisches Schimpfwort ein, mit dem man sich dann auch wieder selbst beschimpft. Ja?
Ach so, ja. Genau. Also, ich meine, das... Also da kann man natürlich auch sagen, Moment mal, wenn du den Leuten, die dir so nahe stehen und die was Besonderes für dich sind, die für eine besondere Verantwortung für dich haben und für die du eine besondere Verantwortung hast, wenn du denen gegenüber oder zu deren Lasten eine Straftat begehst, könnte man ja sagen, Achtung, das ist doch viel schlimmer.
Das ist tatsächlich, das ist lustig, dass du das sagst. Im türkischen Strafgesetzbuch beispielsweise gibt es einen Qualifikationstatbestand oder ein Qualifikationsmerkmal. Das taucht häufiger auf, verteilt im BC, aber auch im Rahmen der Körperverletzung, wo es eben heißt, wenn man die Straftat gegenüber Angehörigen begeht, dann ist die Strafe nochmals zu schärfen. Also hier taucht genau dieses Prinzip, das du soeben angesprochen hast, auf.
Da liegt ja dann dieser Gedanke drin. Im Moment, ich verlasse mich doch drauf, dass die mich beschützen, dass die auf mich aufpassen, dass wir zusammenstehen. Und dann ist ja dieses Vertrauen und dieses aufeinander verlassen komplett erschüttert.
Ja, wie siehst du es denn? Also wie würdest du es jetzt machen? Würdest du sagen, nee, das geht uns nichts an, das ist halt die Familie und solange nicht eine Familie mit einer anderen Familie zusammenclasht, da hält sich halt der Staat raus? Oder würdest du sagen, naja, wie du sagst, Prinzip, hier besteht ein besonderes Vertrauensverhältnis und wenn dieses Vertrauensverhältnis irgendwie verletzt wird, beziehungsweise beeinträchtigt wird, dann ne, müssen wir noch härter sogar bestrafen?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir, gerade wenn es um Körperverletzungsdelikte und so weiter geht, unabhängig davon, ob wir sagen, das ist ein Strafschärfungsgrund, können wir nicht sagen, wir halten uns da raus. Weil wir müssen uns die Dynamik der Straftaten anschauen und da gibt es natürlich gewisse Abhängigkeiten, die dann auch dazu führen, dass man da nicht rauskommt aus diesem Strudel und aus vielleicht gewalttätigen Beziehungen, in welcher Form auch immer. Aber es kann sicherlich Delikte geben, wie zum Beispiel der Haus- und Familiendiebstahl, wo wir sagen, da muss das Strafrecht nicht rein. Es kann, aber es muss nicht.
Also ich sehe auch 100% hier ein gewisses Differenzierungspotenzial, vielleicht nach Rechtsgütern, nach Deliktstypen und so weiter. Es ist ja zum Beispiel auch klar, dass solche Privilegien ausscheiden, wenn es um überindividuelle Rechtsgüter geht. Also wir können natürlich nicht sagen, es gibt irgendwie eine Straßenverkehrsgefährdung innerhalb der Familie. Also sowas ist ja schlicht und einfach nicht vorstellbar. Dass das eben bei diesen Bagatellen beziehungsweise bei kleineren Freiheitsbeeinträchtigungen eben tatsächlich auch Freiheit jetzt im Sinne der körperlichen Bewegungsfreiheit vielleicht auch bei der Willensentschließungsfreiheit, da sind wir schon, also sowohl bei der Willensentschließungsfreiheit noch eher sogar bei der körperlichen Bewegungsfreiheit, da wird schon schwieriger, aber bei Vermögensbeeinträchtigungen bin ich bei dir. Da kann man vielleicht das Ganze wieder umdrehen und sagen, naja, da überlassen wir praktisch, da wollen wir nicht irgendwie das stigmatisieren, da wollen wir die Familie sozusagen in Ruhe lassen, die sollen das unter sich ausmachen.
Gerade die Willensentschließungsfreiheit kann ja auch mal an der sonntäglichen Kaffeetafel so ein bisschen beeinträchtigt sein, wenn man also zum 25. Mal sagt, man möchte nicht noch ein Stück Kuchen essen. Und da soll natürlich nicht das Strafrecht dazwischen grätschen.
Dann darfst du auch nicht zu uns, zu meiner Mama, zum Abendessen. Ja? Also dann kann dir das auch passieren. Wir kommen gleich sozusagen zum klausurrelevanten Teil. Ich meine, es gibt ja unterschiedliche Ausformungen des Ganzen, sowohl im besonderen Teil als auch im ATE, dann ungeschrieben, in der STPO, dieses Familienprinzip, sage ich mal. Das ist aber eben gerade, wenn wir uns die Gesetze anschauen, aufgrund dieser ganz klaren Vorgabe, welches Familienmitglied, also Vater, Mutter, Sohn, Geschwister, dies und das, eben nicht immer flexibel genug. Wenn wir uns jetzt überlegen, dass diese Prinzipien, dass diese Gedanke der Privilegierung, Verschärfung oder eben Milderung auf einem bestimmten Prinzip basiert, nämlich ich vertraue eben diesen Menschen im besonderen Maße, dann ist klar, dass dieses Prinzip auch in anderen Beziehungsverhältnissen eigentlich greifen müsste. Heißt, die geliebte Person. Ja, also wirklich geliebt, jetzt nicht im Sinne die Geliebte, sondern die Person, die mir wirklich sehr nahe steht, der beste Freund, den man seit Ewigkeiten kennt. Und diese Möglichkeiten eröffnet das Strafrecht eben in manchen Konstellationen nur eingeschränkt. Also ich denke hier an das Zeugnisverweigerungsrecht. Ich denke eben an diesen Haus- und Familiendiebstahl.
Also ich muss ehrlich sagen, es gibt sicher Konstellationen von Menschen, die mir nahe stehen, aber mit denen ich nicht verwandt im Sinne des Strafprozessrechts bin, wo ich sage, ich hätte einen immensen inneren Konflikt, wenn ich da vor Gericht eine belastende Aussage tätigen 100%. Müsste. Also das kann, glaube ich, kann man nicht abstreiten, dass es sowas gibt. Ne?
Genau. Und das ist dann natürlich problematisch, dass sowohl der 52 als auch der Aussagenotstand, ich bin mir nicht mehr sicher, ob der praktisch hier nochmal differenziert zwischen Verwandten und Nahestehenden. Schauen wir mal ganz kurz, wir werden den ja später auch nochmal aufgreifen, in den 157 StGB hinein. Da steht, hat ein Zeuge oder Sachverständiger sich schuldig gemacht, so kann das Gericht die Strafe mildern oder von Strafe absehen, wenn der Täter die Unwahrheit gesagt hat, um von einem Angehörigen oder wieder von sich selbst die Gefahr abzuwenden. Der Angehörige, das kommen wir ja gleich noch, ist ja legal definiert. Ja. Das heißt, die nahestehende Person gehört nicht dazu.
Genau.
Einzige Ausnahme, weil du auch gerade nahestehende Person gesagt hast, im 35, da wird jetzt
zwischen dem
Angehörigen und der nahestehenden Person etwas weiter. Also das heißt, wird diese fehlende normative Ansprechbarkeit, da wird man dem gerecht.
Ist natürlich auch ein bisschen logischer, wenn man sagt, es geht dann um die Gefahrabwehr. Was muss man hinnehmen? Muss man hinnehmen, dass da ein staatlicher Strafanspruch verwirklicht wird? Oder muss man für seinen besten Freund hinnehmen, dass seine Rechtsgüter anderweitig schwer beeinträchtigt werden? Das ist natürlich ein Unterschied. Trotzdem, es ist schon schwierig. Ne?
Es ist schwierig. Und dass dieses Problem tatsächlich auch dogmatisch gesehen wird, spiegelt sich wieder auch in dieser Frage der rechtfertigenden Pflichtenkollision, wenn du dich erinnerst. Denn da haben wir auch dieses Problem zu sagen, naja, sind wir jetzt praktisch für diese Personen überhaupt Garanten? Das sind wir. Aber ist diese Garantenstellung aufgrund dieser normativen Umrahmung gleichwertig.
Ja,
also wenn ich jetzt irgendwie hier stehe neben meinem besten Freund und ich müsste mich entscheiden zwischen meinem besten Freund und meiner Ehegattin. Ja. Also wie in so einem Saw-Film, das bringe ich immer so ein bisschen als Beispiel meiner Vorlesung, die hängen dann beide in so zwei, hängen da über zwei so Säuretanks.
Ja, und du kannst nur eine Person retten.
Genau. Ja. Dann taucht ja auch diese Problematik wieder auf und hier würde man ja wahrscheinlich auch sagen, naja, grundsätzlich von der gesetzlichen Ausrichtung her vielleicht, dass das eine gegenüber dem anderen überwiegt.
Da muss man vielleicht selbst reinspringen, um dem Dilemma zu entkommen.
Genau, also wirklich problematisch. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch das Strafrecht, durch das StGB, wie auch durch die StPO. Das Problem ist tatsächlich, dadurch, dass wir das nicht als generelles Prinzip anerkennen, haben wir jetzt nicht irgendwie eine Vorschrift haben wir ja gesehen, ne? Haben wir jetzt keine Vorschrift im AT, der jetzt irgendwie drinstünde, bei allen Konstellationen, wo irgendwie Straftaten innerhalb der Familie begangen werden, besteht ein generelles Strafantragserfordernis, 77x oder so. Haben wir nicht, sondern das ist eher eklektisch, uneinheitlich, mal gesetzlich, eben und mal eben im Rahmen irgendwie der Auslegung zu berücksichtigen.
Man darf aber natürlich nicht vergessen, dass auch das, also wenn es eine solche Regel gäbe, über die wir jetzt hier rechtsphilosophisch sprechen können, man natürlich bei gewissen Delikten auch dann immer diese Hemmung hat, wird es angezeigt und so. Das sieht man ja gerade, wo das dann zusammenkommt, wenn es dann in Fällen von häuslicher Gewalt, wo dann auf einmal die Versöhnung zwischen polizeilicher Ermittlung und Hauptverhandlung eintritt und dann auf einmal von Zeugnisverweigerungsrechten Gebrauch gemacht wird und so weiter. Also ist natürlich auch eine Hemmung der Verfolgung dann irgendwo da. Aber man kann natürlich rechtsphilosophisch drüber sprechen, ob man das zumindest in einem gewissen Grad eben so akzeptieren möchte oder nicht. Ja.
Nun gehen wir mal weg von diesen Grundsatzfragen hin, mehr, sage ich mal, zu der Familienbande in der strafrechtlichen Klausur.
Ja.
Und hier kann man wohl sagen, dass es auch wieder zwei grundsätzlich unterschiedliche Richtungen in der Klausur gibt. Man könnte einerseits sagen, man fragt, das ist wohl die seltenere Konstellation, wohl auch selten Prüfungsstoff. Man fragt diese Delikte ab, die tatsächlich dazu dienen, dass die Familie als Konzept zu schützen. Also die Tatbestände, die familiäre Beziehungen schützen oder die, ja, die Pflichten, die aus diesem familiären Verhältnis, deren Einhaltung zu sichern und so weiter.
Und auch Rechtspositionen, die daraus erwachsen. Ne?
Genau, das wäre so ein richtiges, echtes Familienstrafrecht, könnte man sagen. Wesentlich häufiger, und die Fallgruppen kennt man bereits schon aus dem Grundkurs wahrscheinlich, sind die Auswirkungen familiärer Bindungen auf die Rechtsanwendung, auf die Auslegung, auf die Zurechnungsstrukturen, Schuldfragen. Wir hatten es gerade, 35 StGB, aber vielleicht, ja, ich hatte es gerade gesagt, Angriffe von Eheleuten untereinander, vielleicht Auswirkungen auf das Notwehrrecht und so weiter. Ich meine, da ist es ja tatsächlich auch so, dass unser allgemeiner Teil Kraft Natur der Sache unbestimmt formuliert ist und dementsprechend solche normativen Einfallstore für die Berücksichtigung derartiger besonderer Bindungen offen hält. Das, und dann sieht man auch immer, ja, hier Sonderfall oder Kasuistik, Familie. Ja, also hier Angriffe, wie gesagt, von Eheleuten, Haustyrannenproblematik.
Und man kriegt natürlich die normative Tür auch dann immer über Artikel 6 geöffnet.
Das sowieso, genau, das kriegt man dann immer hin. Das ist aber tatsächlich auch der klausurrelevantere Aspekt. Und damit können wir uns ja vertieft auseinandersetzen. Wollen wir uns aber mal ganz kurz dem Familienstrafrecht widmen
noch. Und damit meinen wir nicht Fernsehverbot, Süßigkeitenverbot und du darfst am Sonntag nicht zum Kaffee kommen, sondern eben die Normen, die so gewisse Rechtspositionen des Familienlebens schützen, ne?
Ja. Und die sind tatsächlich in einem Abschnitt sozusagen zusammengefasst.
Ja, und die Überschrift ist tatsächlich Straftaten gegen den Personenstand, die Ehe und die Familie. Also Straftaten gegen die Ehe, gegen die Familie. Also das ist schon, das kommt schon am nächsten ran an den Begriff Familienstrafrecht, ne? Was? Familienstraftaten wie Verkehrsdelikte, Familiendelikte.
Achtung, ne? Achtung, Juristenwitz. Ich habe mich natürlich direkt gefragt, warum hier der Tatbestand der Untreue fehlt. Also systematisch dann verfehlt, dann am Paragraph 266 zu platzieren.
Ich denke mir schon die ganze Zeit, man müsste eigentlich mal, vielleicht gab es das schon, bei Wer wird Millionär, so eine Frage stellen, was ist aktuell im Strafgesetzbuch unter Strafe? Oh. A, Untreue, B, Fremdgehen, C, Schäferstündchen, D, noch irgendwie was. Gut. Und dann mal gucken, was da, ne, weil der Begriff wird ja im strafrechtlichen Sinne in der Alltagssprache wenig verwendet. Ja.
Und ich mach's hier gerade und mach mich darüber lustig, trotzdem habe ich den Witz gebracht.
Ja.
Das ist auch immer ekelhaft. Also auch genauso wie dieses Ganze, wenn man sich darüber aufregt, dass jemand sagt, wir gehen nicht zur Uni, wir BGB'en uns dorthin. Oh. Ne? Also, und dann legt man sich jedes Mal drüber auf und trotzdem wieder
mein 1040, ne?
Warte, ich blätter nach.
Also, und dieser 12. Abschnitt geht los mit 169, Personenstandsfälschung. Wer möchte?
Wer macht sowas?
Wer liest vor? Ja. Wer ein Kind unterschiebt oder den Personenstand eines anderen gegenüber einer zur Führung von Personenstandsregistern oder zur Feststellung des Personenstands zuständigen Behörde falsch angibt oder unterdrückt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Ja, also auch wieder eine, ich sag jetzt schon wieder, weil die nächsten Vorschriften, das wird jetzt darauf auch zutreffen, Es sind weitestgehend Vorschriften hier im 12. Abschnitt, die man praktisch als praktisch totes Recht bezeichnen kann. Worum geht es hier bei der Personenstandsfälschung? Na ja, letztlich ist es so eine Art Falschangabedelikt.
Ja.
Es geht letztlich darum, das irgendwie lückenlos vielleicht nachvollziehen zu können. Ja. Von wem stamme ich ab? Das hat ja auch rechtliche Folgen, ja. Erbschaft und so weiter. Und hier sollen eben die Personen vor irgendwelchen falschen Dokumentationen geschützt werden. Das könnte man jetzt noch vertiefen, aber ich glaube, in dem Kontext ist vor allem wichtig zu wissen, dass es diese Vorschriften gibt.
Damit wird man jetzt in der Klausur auch nicht ständig konfrontiert werden. Das genau, ist eher unwahrscheinlich.
Ja, ne? Aber zumindest sollte man eben wissen, da gibt es diesen 12. Ja. Abschnitt, da geht es dann eben so los. Weitere, sag ich mal, interessante Vorschrift jedenfalls, dieser Paragraph 170. Ja,
Verletzung der Unterhaltspflicht. Also wer sich der gesetzlichen Unterhaltspflicht entzieht und mit der Folge dann, dass der Lebensbedarf des Unterhaltsberechtigten gefährdet ist oder ohne die Hilfe anderer gefährdet wäre, also auch dieser doppelte Boden, dass dann jemand anders eben hilft, der verändert nicht die Strafbarkeit, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Das ist wahrscheinlich rechts tatsächlich ein sehr häufiger Fall, aber die Verurteilungszahlen sind dann doch relativ gering. Ne?
Und man muss natürlich wahrscheinlich auch... Das heißt ja, so dass der Lebensbedarf des Unterhaltsberechtigten gefährdet ist, klingt für mich nicht nach einer objektiven Bedingung der Strafbarkeit. Heißt, der Vorsatz müsste sich dann auch wirklich auf die Gefährdung beziehen. Auch das wird schwierig sein. Und ab welchem Moment wird man überhaupt solch eine konkrete Gefährdung des Lebensbedarfs annehmen können? Was mich eher hier, und das glaube ich, wird ja auch in der Literatur oftmals angebracht, was diesen Tatbestand angeht, für problematisch erachtet, ist natürlich, dass wir auch sonst eigentlich nie die bloße Nichterfüllung von Zahlungspflichten bestrafen. Also das ist, natürlich könnte man sagen, hier in diesem Kontext,
es geht eben nochmal um den Schutz des Kindes, um den Schutz der Familie. Also ich glaube, das bloße Verletzen der Zahlungspflicht ist ja gar nicht der Strafgrund, sondern dass die daraus resultierende Gefährdung der Deckung des Lebensbedarfs des Kindes.
Ne? Aber man könnte sich natürlich sicherlich viele andere gesetzliche Zahlungspflichten vorstellen, in denen, sage ich mal, auch zusätzliche Interessen hinzutreten und die bestrafen wir dann wohl auch nicht.
Ja.
Spannend, auch der nächste Straftatbestand.
Der 171, Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht. Und ich muss sagen, hin und wieder, ich habe ja selber keine Kinder und dann ist es immer so, ja, dann darf man darüber nichts sagen. Aber manchmal, wenn ich mir so angucke, wie Eltern mit ihren Kindern umgehen, denke ich mir manchmal, so, man sieht das dann irgendwie im Bus oder so und dann denke ich mir so, na, Halleluja, das ist jetzt aber, also das meint natürlich die Vorschrift nicht im engeren Sinne. Ne?
Ja, wobei man tatsächlich sagen muss, dass die Vorschrift relativ offen formuliert ist. Also es heißt ja dort, wer seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht gegenüber einer Person unter 16 Jahren. Jetzt haben wir wieder auch eine Schranke, sage ich mal, gröblich verletzt und dadurch den Schutzbefohlenen in die Gefahr bringt, also auch wieder so eine Art Vorsatz-Vorsatz-Kombination in seiner körperlichen oder psychischen Entwicklung erheblich geschädigt zu werden, einen kriminellen Lebenswandel zu führen oder der Prostitution nachzugehen. Also da sehen wir schon ein bisschen anachronistische Ausgestaltung des Straftatbestandes, wird bestraft. Also das ist so diese Vorstellung, die man vielleicht da auch in den, ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr die Vorschrift ist, aber so in den 60er Jahren hatte, sondern wenn du schlimme Filme, irgendwie Pornos und Gewalt...
Dann wirst du Prostituierte.
Genau, also das ist, sage ich mal, aus diesem Blickwinkel schon nicht unproblematisch, aber ich denke auch tatsächlich, wie du es sagst, also es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass es rechts tatsächlich vollkommen irrelevant ist.
Ja, aber denken wir mal an die Schädigung der psychischen Entwicklung. Da kann man ja an ganz viele Konstellationen denken.
Genau.
Das kann der Umgang sein, ein kühler, kalter, verständnisloser Umgang.
Eine vollständige Vernachlässigung.
Vollständige Vernachlässigung.
Ja. Ständige Beleidigungen,
sage ich mal.
Also ich glaube... Das ist so eine Art, wieder so eine Art Kumulationstatbestand, wie man ihn so von der Misshandlung auch
vorschubst.
Ich bin natürlich viel stärker jetzt beim 225 oder auch beim Stalking-Tatbestand kennt.
Ja, den Gedanken jetzt auch, da muss viel zusammenkommen.
Ne, dass wir am Ende dann sagen können, es ist dann zusätzlich so 171, aber allein der Vorwurf kann ja unter Umständen auch schon mal genügen. Aber
wobei es da natürlich auch vorher Scharniere vor dem Strafrecht gibt. Ne? Also das muss man beim immer auch bei so Strafbarkeitsdebatten natürlich immer dazu sagen. Es gibt vorher Scharniere, wie gut die funktionieren, ob die funktionieren, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich glaube, das können wir aus unserer Warte schlecht sagen. Aber natürlich müssen wir nicht bis über die Grenze des 171 warten, um staatlich eingreifen zu können und Kinder zu schützen.
Ne? Also ich bin auch tatsächlich nicht genug im Erziehungsrecht, im Familienrecht und dann auch in der Erziehungspsychologie drin, dass ich sagen könnte, ist das jetzt eigentlich schon eine, sagen wir mal nicht gröblich, aber eine Verletzung der Erziehungspflicht, wenn ich beispielsweise das Kind mit dem Handy, mit dem Smartphone spielen lasse oder um es ruhig zu stellen im Restaurant beispielsweise eine Stunde vielleicht sogar hier auf das Tablet gucken darf und es schaut sich dann irgendwie Peppa Woods oder was auch immer an.
Die Stunde Peppa Woods wird jetzt nicht das große Problem sein, aber
vier Stunden zu binge-watchen.
Vier Stunden vielleicht auch noch nicht Peppa Woods, aber vielleicht andere Sachen. Ja, wer weiß, ne?
Oder also, wenn man keine Sperre sozusagen. Ja. Das ist doch die typische Assoziation, die man jetzt als Eltern hat, weil man immer gesagt hat, das wird bei uns nicht passieren.
Ja.
Na, und dann.
Und auf einmal sieht man doch, oh Gott, so ein 8-Stunden-Flug, da ist so ein Tablet doch ein ganz angenehmes Instrument. Also
das muss man tatsächlich dann wieder einräumen. Aber ja, so viel zu 171 vielleicht. Dann nochmal ein interessanter Straftatbestand. Ja. Der Tatbestand der Doppelehe, also beziehungsweise die doppelte Lebenspartnerschaft.
Ja.
Da heißt es, mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer verheiratet ist oder eine Lebenspartnerschaft führt und dann noch mit einer dritten Person eine. Das muss man hinzutreten. Ja,
wer muss noch mit einer dritten Person eine Ehe schließen oder eben eine Lebenspartnerschaft nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz begründen.
Ja. Ich denke mal, auch da müssen wir wieder wahrscheinlich ins Familienrecht und überprüfen, ab wann sozusagen diese zweite Ehe, ob die unter Umständen vielleicht nach ausländischem Recht wirksam ist oder nicht.
Ah, ja. Oder ob es reicht zu sagen, ja, ich will, ne? Oder so eine Vegas-Hochzeit.
Ja. Die ganzen hinkenden Ehen und so, da gibt's so ganz spezifische Begrifflichkeiten.
Ja, wenn ich mir manche so angucke, dann denke ich auch, dass es eine sehr hinkende Ehe ist, aber es ist was anderes damit gemeint, ne?
Aber wir gehen hier tatsächlich hier immer noch von einem Bigamieverbot aus. Wie stehst du dazu?
Naja, also wenn es auch wirklich darum geht, diese Rechtsposition der Ehe und so weiter zu schützen, dann kann man das sicher weiter unter Strafe stellen. Also ich möchte jetzt niemanden verurteilen, der sagt, also meine Beziehung darf niemals monogam sein oder muss nur monogam sein. Ich meine, das kann sich jeder überlegen, wie er will. Aber eben die Beziehung und nichts anderes stellt ja der 172 sagt ja zweimal Ehe. Ne? Der sagt ja nicht, du darfst nicht mit vielen Frauen zusammen sein.
Ja, was ist problematischer?
Verheiratet
sein. Na, also als Lebensentwurf meine ich jetzt.
Also welcher Lebensentwurf? Ich würde jetzt nicht sagen, ein Lebensentwurf ist problematisch. Das kommt natürlich immer darauf an, wie offen alle Beteiligten an irgendwelchen Lebensentwürfen teilhaben und das auch wollen.
Mhm. Aber zeigt das dann nicht, dass das hier dadurch, dass es dann indisponibel wird, dann doch irgendwie problematisch ist, weil man ja sagen könnte, wenn die Ehepartner dass es dann wirklich um die Institution eher geht, wenn die Ehepartner sagen, ich finde das okay, soll er halt, dann macht es ja sogar offen, also er geht mir wenigstens nicht fremd.
Also ich denke, dass eben die Norm auch diese Rechtsposition daraus schützt, vielleicht auch sowas mit Schlüsselgewalt und solche Geschichten.
Denke ich nämlich,
weil die Norm wird wenig, also das fände ich zumindest absurd, wenn die Norm irgendwelche Moralvorstellungen schützen würde, das ist dem Strafrecht ja eigentlich auch fremd. Und ich denke, dass es dann um den Schutz von Rechtspositionen und so weiter geht, ne? Auch mit wie gesagt, Erbe und so weiter.
Ja, also ich glaube, allein damit könnte man jetzt auch wieder den Rest noch praktisch der Folge füllen, aber wir sind jetzt auch fast schon mit diesem Abschnitt durch. Es folgt dann noch das, zumindest Strafverfassungsrecht dann eine bekannte Inzestverbot, 173
also StGB. Vielleicht, da können wir eigentlich mal eine eigene Folge vielleicht zu 100%. Dem Thema machen.
Wenn man, vor allem wenn es um die Legitimität und um Rechtsgutslehre und Strafverfassungsrecht wie gesagt geht, dann kommt man natürlich an der Inzestentscheidung des Bundesverfassungsgerichts nicht vorbei. Aber das müssen wir jetzt an dieser Stelle nicht vertiefen.
Genau, wir haben dann noch Normen, die nicht so direkt im 12. Abschnitt stehen, die aber da vielleicht so ein bisschen dazu dazu passen, die Entziehung Minderjähriger, 235, 236 StGB, Zwangsehe, 237 StGB. Mhm. Und da sieht man dann aber eben, da ist mehr die Freiheit der einzelnen Person, das verletzte Rechtsgut ist, Position auch im StGB anstelle des Paragraphen 237 eben, die Zwangsehe. Klausurrelevant, sonst im besonderen Teil hauptsächlich Misshandlung von Schutzbefohlenen 225 und die Aussetzung
21. Immer an diesen schlimmen Fall mit der Kochsalzintoxikation denken. Also müssen wir jetzt auch hier nicht vertiefen, weil es ja da mehr um 227 und so weiter geht, aber das ist schon so eine Entscheidung, die mich jedes Mal aufs Neue erschüttert.
Ja, ja. Der 221 übrigens, das dann doch mal, um wirklich einen klausurrelevanten Bogen zu schlagen, der wird gerne übersehen. Also wir haben jetzt erst bei uns auch eine Klausur gehabt in der fortgeschrittenen Übung, wo eine Kollegin in die Klausur den 221 eingebaut hat und den haben ganz viele einfach nicht gekannt. Mhm. Nicht gesehen, nicht gekannt oder vielleicht auch einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Aber da kann man ganz wunderbare Probleme einbauen und da muss man dann wirklich einfach diese Norm so ein bisschen mit auf dem Schirm haben.
Der geht auch deswegen unter, weil der so immer so zwischen der Körperverletzung und dem Totschlag
praktisch,
dann macht man BT das erste Mal, steigt man wieder mit dem Mord ein und dann geht man direkt über so auf die Qualifikationstatbestände und dann ist der 221 geht da unter, obwohl es meines Erachtens schon ein wichtiger Tatbestand schon deswegen ist, weil er ja das Leben schützt.
Ja.
Also es geht ja wirklich um konkretes Gefährdungsdelikt.
Exakt.
Und von daher wichtig. Jetzt aber, ne, kommen wir noch zum Schluss zu den klausurrelevanteren Ausprägungen.
Auf jeden Fall auch examensrelevanten
Ausprägungen,
das muss man wohl schon sagen, ja.
Der Privilegierung der Familie. Dazu zählen die zahlreichen Vorschriften im StGB, die auf den Angehörigen dekodieren, Bezug nehmen. Dieser Begriff wiederum legal definiert in § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a. Schlagen wir den mal ganz kurz auf. Dort heißt es, Angehöriger ist, wer zu den folgenden Personen gehört, Verwandte und Verschwägerte, gerader Linie, der Ehegatte, der Lebenspartner, der Verlobte, Geschwister, Ehegatten oder Lebenspartner der Geschwister und so weiter. Und zwar auch dann, wenn die Ehe oder die Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht oder wenn die Verwandtschaft oder Schwägerschaft erloschen ist.
Also Scheidung ändert dann an dem Angehörigenbegriff. Das § 11 Absatz 1. Erstmal nichts. Achtung, anderer Verwandtschaftsbegriff bei Zeugnisverweigerungsrechten, da ist maßgeblich § 52 StPO und der ist slightly different, dieser Begriff. Ne? Und da gibt's auch eigenartige Unterscheidungen. Also, wenn man das nämlich mal ganz, ganz, ganz genau nimmt, dann ist meine Tante die Schwester von meinem Vater oder meiner Mutter zeugnisverweigerungsberechtigt, sollte ich Beschuldigter sein, aber deren Mann, den ich ja trotzdem meinen Onkel nenne, nicht.
Ja, das ist euer Problem, dass ihr den Onkel nennt, wenig Begriffe da habt. Das ist total lustig. Das ist mir aufgefallen, Stichwort jetzt auch wieder Kulturenclash, ja. Wenn ich in die türkische Sprache gucke, wir haben viel mehr Wendungen für unterschiedliche Familienmitglieder.
Okay.
Also beispielsweise, ihr habt ja für den Schwager oder für die Schwägerin habt ihr einen Begriff.
Ja.
Schwager, Schwägerin. Ja. Vielleicht noch der Schwippschwager, ja.
Gut, ja.
Hashtag Schwippschwager.
Was heißt der Schwippschwager?
Ganz kurz.
Ich meine, dass der Schwippschwäger die jeweiligen Partner der Geschwister zueinander sind? Oder ist das, was ich eben schon gesagt habe, der angeheiratete Mann?
Der Schwägerin.
Der Schwägerin, ist das schon der...
Ich glaube das.
Wo das geklärt wird, ist im Film Papa Ante Portas in der Zugszene von Loriot, wo eingeleitet wird mit Ich bin deine Tante, weil ich die Schwester deiner Mutter bin. Und dann schaukelt sich das ein bisschen hoch und da wird dann erklärt, was der Schwippschwager ist.
Ja. Sehr schön. Naja, wir haben aber jedenfalls mehr Begriffe. Also wir differenzieren immer sozusagen zwischen mütterlicherseits, väterlicherseits. Wenn wir jetzt beispielsweise sagen, der Schwager, also als der Ehemann der Schwester, das ist der Innigste. Die Frau des Bruders ist die Jenge, die Schwester der Ehefrau, also die Schwägerin wäre die Baldes. Und dann gibt's noch die Schwester des Ehemanns. Jetzt haben wir alles durch.
Ja.
Das ist dann die Görümce. Und wir haben genau dasselbe mit den Onkels. Also da differenzieren wir auch zwischen Daje, These, Jenge, Amja und so weiter.
Es gibt was Ähnliches im Schwedischen. Da kann man nämlich feststellen, ob es sich bei der Oma um die Mutter der Mutter oder die ja. Mutter des Vaters. Ja, also Farmur ist die Mutter des Vaters und Murmur ist Baban. Die Mutter der Mutter. Das ist aber etymologisch dann auch nachvollziehbar sozusagen. Ich weiß nicht, wie das bei den türkischen Begrifflichkeiten ist. Dann
machen wir es einfach nur mit Anne, Anne.
Also okay.
Mutter der Mutter oder Baban, ne?
Ah, okay.
Das ist dann genau, also das ist dann ein Ticken einfacher auch nachzuvollziehen. Aber kommen wir nochmal zurück zu den Privilegierungsvorschriften. Also die nehmen auf den Angehörigen Bezug. Jetzt muss es bei den bei ihm zu Hause oder bei euch zu Hause klingeln. Wir haben da verschiedene Milderungsvorschriften und Strafaufhebungsgründe.
Ding dong.
Postmann. Der ist zweimal klingelt. Nein. Oder auch die Tante. Die Milderungsvorschriften, Aussagenotstand kam mir schon am Anfang zur Ansprache. Bei der Strafvereitelung, also
wenn es dann der Angehörigenprivileg.
Genau, Angehörigenprivileg. Ne? Da sagt dann der Gesetzgeber, okay, ist nachvollziehbar, dass du den da hier irgendwie in deinem Keller untergebracht hast. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Oder was auch immer. Aber da muss man auch sagen, das ist vielen gar nicht bewusst, ne? Wenn man das mal so mit den Leuten in seinem Umfeld bespricht, die keine Juristen sind, dann, ach so, da müsste ich gar nichts sagen. Oder ach so, ich kann nicht bestraft werden, wenn ich da meinen Mann schütze oder meine
Frau
schütze.
Wobei den meisten leider nicht mal bewusst ist, dass sie sich strafbar
machen. Ja gut, das kann natürlich sein.
Aber gut. Und dann noch der 139 Absatz 2, wo es um die Nichtanzeige geplanter Straftaten geht. Also wenn da irgendwie in der Familie irgendwie da schon irgendwelche Straftaten angekündigt werden, man sagt, okay, ist zwar problematisch, aber wir zeigen es jetzt nicht direkt an, vielleicht kommt der wieder zur Besinnung und so weiter. Dann die Antragserfordernisse, kamen auch hier schon zur Ansprache und das fand ich super spannend, das wusste ich auch, war mir nie so klar, dass dieses Antragserfordernis im Hinblick auf das auf diese familienmäßige Einschränkung, also 247 Diebstahl innerhalb der Familie, passt ja noch, aber ganz viele Vorschriften des BT, also auch die Hehlerei oder auch hier der Betrug. Und schließlich auch 265a.
Ah, also wenn jetzt meinem Onkel die Münchner S-Bahn gehört und ich dann schwarz fahre, dann muss er das gesondert.
Genau, das habe ich nämlich auch. Ich habe wirklich in den Kommentaren nachgeguckt, wo spielt das eine Rolle. Aber du musst wissen, ich bin ja nicht nur Professor des Strafrechts, sondern stelle in Deutschland auch Fernrohrautomaten auf kleinen
Brücken. Ist das wirklich? Ich traue es dir, ich frage nicht, weil ich Ironie nicht verstehe, sondern weil ich es dir wirklich zutraue.
Es ist jetzt für mich auch nicht mal eine Beleidigung, finde ich. Also nein, mache ich nicht. Aber das wäre so eine Konstellation, wenn dann meine Schwester beispielsweise so ein Fernrohr missbrauchen oder missbrauchen ist das falsche
Wort. Nee, wenn sie durchguckt, obwohl sie nicht darf.
Genau, sie daran, wenn sie so die Leistung erschleicht, wäre ja auch kein Warenautomat, wäre ja wirklich auch ein Leistungsautomat in dem Fall. Dann käme 247 StGB hier in Verbindung mit 265a Absatz 2.
Eine ganz spannende und
nicht realitätsnahe
Konstellation.
Aber ändert nichts daran, nochmal, um jetzt mal ein bisschen wieder ernster zu werden, dass diese Vorschriften 157, 258 Absatz 6, 139.2 und dann eben auch 247, auf den viele Vorschriften wie eben 257.4, 259.2 und so weiter verweisen, dass man das im Kopf
hat. Also mir kribbelt es in den Fingern, diese Fernrohrkonstellation irgendwann mal, nicht in naher Zukunft, das ist zu easy, aber irgendwann mal abzufragen.
Ich musste echt, ich hatte dieses Bild nämlich vorher mit der Nürnberger Burg, ne, da stehen ja auch diese ganzen Fernrohre. Da musste ich auch so, ist das jetzt eine Leistungserschleichung? Und wenn das jetzt mir gehören würde und das macht jetzt jemand anders von der Familie, dann hätten wir immer noch die Privilegierung.
Na gut.
Gut, dann schließen wir mal langsam ab mit einem letzten Punkt. Wir hatten es schon angedeutet, Familie und AT. Ne? Auch da spielt das ja eine Rolle.
Da haben wir ja auch hin und wieder schon drüber gesprochen, zum Beispiel, wenn wir über Garantenstellungen sprechen, die dann eben zu einer Verschärfung, also die sogar als Rechtfertigung hergenommen werden, um den Normbefehl aus du sollst nicht tun, umkehren zu tu etwas, damit etwas nicht passiert.
Genau. Ja. Übrigens, da haben wir aber, gerade weil der AT ja so weich ist, ne, haben wir ja die Möglichkeit, da auch die normalen Näheverhältnisse einzubeziehen. Ja?
Genau.
Diese Garantenstellung aus enger natürlicher Verbundenheit. Und da haben wir auch so mehr eine faktische Betrachtungsweise. Denk auch hier wieder an die Ehe. Schauen wir auf das Trennungsjahr 1566. Ne? Greift das oder nicht? Oder
die zerrüttete Ehe.
Genau, kommt es wirklich auf die faktische Zerrüttung an und so weiter? Also da haben wir diese Einfallstore. Da können die dann auch nochmal eher berücksichtigt werden. Entsprechend umstritten, kein Wunder, wie sieht es mit Notwehr in der Ehe aus? Ne, auch da wieder eher ein Gebotenheitsaspekt, normative Einfallsrolle der Notwehr. Wo können wir das überhaupt berücksichtigen? Ja, hier bei der Gebotenheit. Da sehen wir auch, das ist immer zugleich eine Privilegierung, nämlich desjenigen, der angreift, und eine Verschärfung.
Ja. Also, ne,
wenn ich ihm sage, ich nehme ich dem anderen das Notwehrrecht weg, das heißt, was ich dem einen gebe, nehme ich dem anderen weg und umgekehrt. Insofern hebt sich das so vielleicht hier auf. Aber es ist wohl anerkannt. Also ich hatte das so im Kopf, dass die herrschende Meinung das ja immer noch so macht, dass sie sagt, wie siehst du das?
Ich finde es vor allem dann schwierig, wenn man in Fällen der Garantenstellung annehmen würde, dass es sich um eine zerrüttete Ehe handelt und dann aber noch zu sagen, ja Moment mal, aber bei der Notwehr musst du noch dein schneidiges Notwehrrecht einschränken lassen. Oder ob man nicht generell sagt, also wenn jemand vorsätzlich und rechtswidrig angreift, wo dann eigentlich noch die Begründung darin liegt zu sagen, ja Moment mal, aber es ist doch mein Mann, es ist doch meine Frau, dass ich dann nicht eher sagen muss, hoppla, jetzt kommt sogar von dem der Angriff. Und da schließt sich ja so ein bisschen der Kreis zu dem, was wir am Anfang besprochen haben.
Ne? Genau, und das sagst du jetzt ganz, ganz bewusst als Stilmittel zum Abschluss.
Damit wir so langsam zum Ende kommen.
Ja, aber viel gibt's nicht mehr zu sagen. Natürlich könnte man auch hier wieder sagen, es gibt wieder Privilegierung oder rechtfertigende Tatbestände. Denk an das nicht bestehende oder nur in Ansätzen bestehende elterliche Erziehungsrecht, zumindest im Hinblick also auf das Strafrecht, das nur,
richtig, ja, ja, genau.
Eingeschränkt, berücksichtigungsfähige. Dann im Rahmen vielleicht der Einwilligung, also hier diese Fälle hatten wir schon, ne? Im Rahmen auch der Strafrechtsshow und wegen Einwilligung und Tattoo stechen lassen und so weiter, Ohrringe. Da tauchen diese Probleme auf, aber das sind so die Assoziationen, die man haben kann und haben sollte. Und ich hoffe, das war zwar ein wilder Ritt, aber dass wir eigentlich ganz gut durchgekommen sind.
Denke ich auch.
Und können dann auch schon, ich bin jetzt müde und ich brauche tatsächlich einen Espresso.
Ja, ich auch.
Ja.
Dann gehen wir rüber zum Espresso, vorher noch in die Crema.
Genau, so schaut's aus.
Alles klar.
Erstens, das Institut der Familie und Ehe wird durch die Delikte des 12. Abschnitts des StGB partiell geschützt, wobei diesen Straftatbeständen zumindest kriminalstatistisch keine hohe Relevanz zukommt.
Zweitens, familiäre Bindungen können sich im Strafrecht sowohl privilegierend als auch strafbegründend bzw. strafschärfend auswirken.
Drittens, während im besonderen Teil vor allem die Strafantragsvorschriften und Strafausschließungsgründe infolge einer Angehörigenstellung im Blick zu halten sind, müssen im allgemeinen Teil die Fallgruppen bekannt sein, in denen die familiäre Bindung Handlungs- und Hinnahmepflichten auslösen.
Ich glaube, das war nicht nur die erste Folge, in der wir bei der Crema mit erstens, zweitens, drittens gesprochen haben, sondern es ist, glaube ich, bisher auch die längste Folge mit jetzt so um die 40 Minuten.
Ja,
aber das ist so gar nicht so. Ich meine, es gibt halt auch viel zu erzählen.
Ja, für uns ist es nicht schlimm. Ich hoffe mal für die Zuhörenden auch nicht.
Ich glaube, es war ein guter Mix aus rechtsphilosophischen Überlegungen und konkreten Sachen. Und
aber wir sollten,
wenn es euch zu lang war oder zu kurz oder genau richtig, dann Feedback und Hinweise an japodcast@fahlen.de oder slidet auf Instagram in unsere DMs @räuberischerespresso.
Gut, so, jetzt reicht's aber.
Genau, bis bald. Ciao.
Tschüss. Und Gruß an die Familie.